Willkommen beim Podcast Meerwurztropfen und zwar dem zweiten im Zeitalter von Corona. Ich habe kürzlich mit meinem Blogpartner Roberto schon mal eingemacht und heute habe ich zwei illustre Gäste zu Besuch und das ist einmal Jens Berger. Hallo Jens.
Ja, hallo Tom.
Jens Berger und den Luca Groß haben wir zu Besuch. Hallo Luca.
Hallo.
Jens, ganz kurze Vorstellung. Wer bist du? Was bringst du an Qualifikationen mit, dass du hier überhaupt sein darfst? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, ich bezeichne mich selbst immer als publizistischen Kölnisboxer. Nein, Quatsch.
Ja, packen wir so in die Beschreibung. Sehr schön.
Genau. Vor Urzeiten hatte ich mal ja Ökonomie studiert, Volkswirtschaft. Dann hatte ich vor Urzeiten angefangen, als freier Journalist tätig zu sein, hauptsächlich natürlich im Bereich Wirtschaft. Hab dann angefangen zu bloggen, unter anderem Spiegelfechter. Seit etwas über 10 Jahren, glaube ich, bin ich jetzt bei den Nachdenkseiten. Habe einige Bücher geschrieben und ja, das reicht, glaube ich, ne?
Ja, also fest steht, also was immer du machst, das ist, machst du alles schon seit Urzeiten, habe ich den Eindruck.
Ja, in der Tat.
Das ist ja schon mal eine Aussage. Das heißt also, du kommst jetzt hier nicht komplett ohne Erfahrung in die Runde. Das ist doch schon schön.
Ne? Absolut.
Genau. Luca Groß, du bist, glaube ich, noch ein bisschen jünger als Jens und ich. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass du auch schon alles seit Urzeiten machst. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Du bist Biologe, richtig?
Richtig. Also ich bin 28 Jahre, deswegen ich bin eher ein Mittelgestein, noch kein Urgestein. Ich habe meinen Master in Düsseldorf gemacht, in Parkinson, Alzheimer, die Richtung. Und zwar ging es um Proteinbiophysik, also wie Proteine miteinander wechselwirken. Danach habe ich 1,5 Jahre in Cambridge gelebt und gearbeitet bei einer Biotechnologie-Firma. Und dann habe ich mich aber doch nochmal entschieden, doch noch zu promovieren. Bin jetzt aktuell in Amsterdam und mache weiterhin Proteinbiophysik. Würde mich deswegen als, sagen wir mal, Hobby-Virologen mit solidem Background bezeichnen.
Hobby-Virologe mit solidem Background. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht von denen eine ganze Menge haben im Moment. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
Ja, von den Hobby-Virologen haben wir sehr viel auf jeden Fall.
Ja, ungefähr so viel wie zu Zeiten von Fußball-Weltmeisterschaften Bundestrainer oder so. Ich denke, das kommt ungefähr hin.
Ja, und Asylexperten gab es auch schon viele.
Richtig, also. Klimaexperten nicht zu vergessen, ist ja ganz klar.
Oh ja.
Okay, gut. Heute wenden wir uns also an die Experten in Sachen Virologie. Und natürlich an die Experten in Sachen Corona. Wir wollen zum einen über die medizinische bzw. biologische Seite sprechen. Dafür bist du natürlich da, Luca. Und wir wollen zum anderen aber auch über die wirtschaftlichen Auswirkungen sprechen. Denn beides gehört natürlich untrennbar zusammen. Das merken wir ja immer mehr in den letzten Wochen und Monaten, wie eng das auch miteinander verbunden ist. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass wir den Urzeiten-Volkswirt Jens dann auch bei uns in der Runde haben. Die erste Frage, die möchte ich an dich richten, Luca. Die stelle ich mir eigentlich und versuche sie eigentlich schon seit Wochen selbst zu beantworten. Ich habe inzwischen kapituliert. Ich habe tatsächlich keine Meinung mehr. Es gibt ja so diese zwei Lager, ich sag mal, die Drostianer und die Wordagianer oder so. Ich tendierte mal zu der einen, mal zu der anderen. Inzwischen weiß ich überhaupt nicht mehr so richtig, was ich denken soll. Und ich frag dich jetzt einfach mal aus deiner Einschätzung, aus deiner Perspektive heraus, was erleben wir jetzt hier im Zuge der Corona-Krise? Ist es doch im Wesentlichen Panikmache oder, was die Gegenseite behauptet, die totale Verharmlosung?
Also ich würde sagen, es ist was ziemlich in der Mitte davon, vergleichbar mit solchen, sagen wir mal, wie der Pest, die wirklich ein Drittel der Menschen dahin gerafft hat, wirklich auf schrecklichste Weise, ist das natürlich harmlos. Wir sprechen von einer Mortalität, die wahrscheinlich so roundabout 1% liegt. Sprich, für die Gesellschaft, Mensch an sich, ist es wahrscheinlich nicht tödlich. Aber es sind trotzdem sehr viele Leute, die daran sterben können. Und was wir im Moment erleben, ist, glaube ich, die erste globale Pandemie im Zeitalter der Globalisierung und mit all den Nebeneffekten, die wir da natürlich auch wirtschaftlich dann haben.
Genau, dazu kommen wir ja noch. Du hast jetzt den Vergleich mit der Pest angesprochen. Der hinkt wahrscheinlich tatsächlich, oder der hinkt ganz bestimmt sogar.
Total.
Die Pest kann man überhaupt nicht vergleichen. Es gibt aber ja einen anderen Vergleich, der ja sehr oft formuliert wird in letzter Zeit. Das ist der mit der ganz normalen Grippe oder ein schlimmerer Schnupfen oder Husten oder so. Wie stehst du denn dazu?
Der Vergleich liegt natürlich nahe, weil es beides Atemwegserkrankungen sind. Bei der Grippe ist es allerdings so, erstmal haben wir da eine gewisse Immunität in der Bevölkerung. Zweitens tötet die Grippe natürlich alte Menschen, tötet aber auch junge Menschen. Das ist bei Corona zum Glück nicht so. Aber das Potenzial, Menschen zu töten, ist bei Corona deutlich höher, weil die Mortalität wahrscheinlich höher sein wird. Sprich, natürlich haben wir immer die Grippetoten, das klingt auch noch viel, es fällt immer die Zahl 25.000, was einmal vorgekommen ist in einem Jahr.
2017, glaube ich.
Corona, ne? Ja, da könnte Corona locker drankommen, wenn man keine Maßnahmen ergreift. Wenn wir so weitermachen wie bis jetzt und versuchen, das sehr stark zu unterdrücken, werden wir im besten Fall darunter bleiben.
Was wurden denn 2017 für Maßnahmen ergriffen oder nicht ergriffen? Weiß das jemand von euch?
Relativ wenige tatsächlich. Es wurde zum Impfen aufgerufen, das weiß ich noch, aber ansonsten wurde nicht viel getan.
Ganz genau. Nochmal kurz ergänzend zu Luca. Das Problem ist, liegt natürlich auch vor allen Dingen darin, die Überlastung der Krankenhäuser, des Gesundheitssystems. Luca hat ja schon ganz richtig gesagt, also erstmal gegen die Grippe gibt es gerade für die Risikogruppe, die höchstwahrscheinlich im Krankenhaus landet, gibt es eine Impfung bei der Grippe.
Und vor allem auch für die Krankenpfleger und die
Ärzte. Richtig, genau. Wichtig. Für die Krankenpfleger und die Ärzte sehr wichtig, genau. Gibt es dann, und es gibt natürlich auch Medikamente. Und was man nicht vergessen darf, es gibt Immunitäten. Also nicht jeder bekommt jetzt die saisonale Grippe. Deshalb ist natürlich die Zahl der potenziellen Grippeopfer pro Saison wesentlich geringer als jetzt bei Corona. Und das macht halt jetzt unabhängig jetzt von der Morbidität der Krankheit selber für die Leute, die sie bekommen. Es können halt wesentlich mehr Leute Corona bekommen als die Grippe oder Covid-19, wie es heißt. Und das macht die Gefahr für das Gesundheitssystem aus, um die es letztendlich geht. Also momentan hier in Deutschland auf der Intensivstation hast du eine relativ gute Maximalversorgung und hast gute Chancen, dass du durchkommst, wenn du jetzt zu keiner Risikogruppe gehörst. Aber wenn die Intensivstationen voll sind, die Beatmungsgeräte allesamt in Gebrauch sind, dann sieht es schon wieder nicht so gut aus. Und dann diese Mortalität, ich finde das persönlich immer ganz wichtig, das den Leuten zu sagen, das ist jetzt keine gottgegebene Konstante, die was mit dem Virus zu tun hat. Das hat auch unglaublich viel mit anderen Parametern zu tun, vor allen Dingen halt mit der medizinischen Behandlung. Und das ist das große Problem, das ist das große Risiko. Deshalb macht man den ganzen Aufriss, sag ich jetzt mal, mit den Ausgangssperren und so weiter. Also darum geht es letztendlich.
Also ich habe in letzter Zeit häufiger einen Satz gehört, der für mein Empfinden das, was du gerade geschildert hast, sehr gut zusammengefasst hat. Das erste Mal habe ich den, glaube ich, von Matthias Bröckers gehört, dann später aber auch von vielen anderen und unter anderem auch von Virologen. Und der Satz lautet, die Leute sterben nicht durch Corona, sondern mit Corona. Ich denke, das bezog sich im Wesentlichen auf die Situation in den Krankenhäusern. In Italien und Spanien sind die ja wohl mehr oder weniger desaströs kaputt gespart worden in den letzten Jahren. Hier in Deutschland nicht so desaströs wie jetzt vielleicht weiter unten im Süden, aber immer noch desaströs genug. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass jemand mit einer Beschwerde ins Krankenhaus kommt, gerade wenn er Vorerkrankungen hat und schon älter ist und dann stirbt und dann später auf Corona dann getestet wird und als Corona-Toter dann eben auch eingetütet wird, die ist relativ hoch. Das heißt, er muss nicht zwingend durch Corona gestorben sein, sondern Corona war halt auch mit dabei. Aber vielleicht schieben wir das noch ein bisschen nach hinten. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich würde ganz gerne, Luca, dich nochmal fragen, vielleicht so ein kleiner historischer Ausblick. Du hast ja von der Pest gesprochen. Also Seuchen begleiten die Menschen ja eigentlich schon immer. Es hat ja eigentlich schon immer mal Seuchen gegeben. Und wie siehst du das als Biologe? Wie, ich sag mal, was für eine Beziehung hast du zu Seuchen? Klingt jetzt ein bisschen schräg.
Ich würde sagen, als Biologe hat man eine ambivalente Beziehung dazu, weil erstmal gibt es Seuchen natürlich schon länger als den Menschen tatsächlich. Aber die haben natürlich auch einen gewissen Regulationsfaktor. Sprich, wenn eine Population, sei es jetzt Menschen, Tiere oder auch Pflanzen, sehr groß wird und sehr homogen ist, dann ist natürlich die Chance, dass irgendein Pathogen, sei es ein Virus, Bakterium etc., sich auf diesen Wirt einstellt und diesen dann nutzt, um sich selber zu verbreiten. Die Chance ist natürlich sehr hoch. Und deswegen in einer Zeit wie heute, wo wir wirklich extrem viele Menschen haben erstmal und zweitens haben wir einen extrem hohen Austausch, da ist es eigentlich, wir haben auch eine extrem intensive Wechselwirkung mit der Natur, sprich wir beuten die Natur aus. Man weiß ja, was in China auf den Märkten da abgeht, da werden sämtliche Tiere zum Verkauf und zur Tierhaltung angeboten. Und wenn man in so einem intensiven Kontakt ist mit der Natur, mit so einer riesengroßen, relativ homogenen Population wie mit Menschen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann ein Virus gibt, der den Übersprung macht oder sich so weiterentwickelt, dass er gefährlich werden kann. Vielleicht noch dem hinzuzufügen, weil du gefragt hast, was meine Beziehung als Biologe dazu ist. Wie gesagt, Seuchen können auch eine Regulationsfunktion haben. Sprich, sie können natürlich ausselektieren. Die Kranken und Schwachen, sagen wir jetzt mal, werden natürlich durch Krankheiten dahingerafft. Was für eine Population, für eine biologische Population natürlich auch gut sein kann. Natürlich für das Individuum ist es schrecklich, aber wenn wirklich die Kranken und Schwachen dadurch aussortiert werden, dann kann das durchaus auch positive Effekte haben.
Ja gut, da muss
man nicht zu übertragen auf Menschen natürlich.
Naja, ich wollte gerade
sagen, biologische Funktion.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da müssen wir natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil wenn das die Falschen hören, dann sagen sie, und es hat ja tatsächlich diese Thesen auch schon gegeben. Ja Gott, das ist natürliche Selektion, das sind ja sowieso nur die Alten und Kranken und von daher ist es irgendwie eine natürliche Auslese. Wenn
man keine Moral hat, kann man das so sehen.
Okay, gut, ich wollte nur noch mal unterstreichen, dass das jetzt nicht deine Botschaft gewesen ist.
Ja, das hast du ja so in Dan Brown-Romanen beispielsweise, dass dann irgendwelche verrückten Wissenschaftler die Welt dezimieren wollen. Gerade jetzt auch vor der Klimadebatte ja ganz interessant. Aber so weit wollen wir natürlich nicht gehen.
Ich lese ja im Internet auch oft, dass Bill Gates das eigentlich machen will.
Genau, richtig, genau.
Ja, Soros habe ich natürlich auch schon gelesen.
Ja, der sowieso.
Der immer da drin.
Die Rothschilds, die Chinesen, die, je nachdem, wie man fragt. Na gut, okay. Gut, also das zur Klarstellung, was die natürliche Selektion angeht. Okay, sprechen wir mal über die Forschung, denn da wird natürlich jetzt fieberhaft dran gearbeitet. Es fehlt und wird dringend benötigt ein Medikament, ein Impfstoff, möglicherweise am besten gleich beides. Und ich stolper da als absoluter Laie über Begriffe wie antivirale Medikamente, Immunmodulatoren oder auch speziell Medikamente natürlich für Lungenkranke. In den Medien wird für mein Empfinden das Thema eher stiefmütterlich behandelt. Also es kommt natürlich vor, aber insgesamt, keine Ahnung, vielleicht lese ich auch nicht die richtigen Sachen oder so. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein in Sachen Forschung?
Also die Forschung läuft auf jeden Fall auf Hochtouren und das schon seit längerem. Wie wir wissen, der Professor Drosten hat ja schon bei Auftreten des Virus schon Proben davon bekommen, angefangen Tests zu entwickeln und natürlich mit dem Auftreten des Virus beginnt auch sofort die Forschung. Was mit den Medikamenten vor allem passiert ist am Anfang, dass man wirklich ausprobiert hat einfach, weil man auch als Arzt wahrscheinlich verzweifelt ist in irgendeinem Zeitpunkt und dann sagt man sich, okay, die Person, der geht's echt schlecht, geben wir der jetzt einfach mal ein Medikament und schlechter kann es ja eh nicht mehr werden nach dem Motto. Und bei manchen Medikamenten hat sich dann tatsächlich eine positive Wirkung gezeigt und einige davon werden auch weiter untersucht. Wie gesagt, die Forschung läuft absolut auf Hochtouren. Es werden unglaubliche Gelder in Bewegung gesetzt. Ich glaube, fast jedes Biotechnologieunternehmen, was an Medikamenten oder Impfstoffen forschen kann, wird das jetzt tun. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, damit dann Geld zu verdienen. Aber da wird schon einiges gemacht. Und ich glaube, es sind aktuell mindestens 15 oder 20 Studien, also Studien am Menschen tatsächlich, in Bearbeitungen, die auf Medikamente und Impfstoffe abzielen. Also da geht schon einiges wirklich.
Gut, vielleicht doch nochmal ein ganz kleiner Exkurs in Sachen Fachbegriffe, die häufiger gehört oder gelesen werden und mit denen man gar nicht so vertraut ist. Antivirales Medikament dürfte ein Medikament gegen Virus sein, kann ich mir vorstellen. So leite ich das mal her. Immunmodulatoren finde ich dann schon interessant. Dann gibt es ja die passive Immunisierung, Lebendimpfung, Totimpfung. Hast du Lust, die mal ganz kurz so durchzugehen, so Bulletpoint-mäßig? Zack, zack, zack.
Ganz kurz. Fangen
wir an mit der Immunmodulatoren.
Genau, also Immunmodulator bedeutet ja, dass man in das menschliche Immunsystem eingreift und das quasi in den Zustand versetzen möchte, in dem es das Virus besser bekämpfen kann oder besser abwehren kann oder besser damit klarkommt. Ja, da gibt es relativ viele verschiedene Wirkstoffe zu. Zum Beispiel dieses Chloroquin, was diskutiert wird, das weiß man gar nicht so richtig, wie das wirkt. Das ist relativ lustig. Man weiß nur, dass es dazu führt, dass sich die Viren schlechter vermehren können. Es hat allerdings auch starke Nebenwirkungen.
Okay.
Ja. Habe ich mal übrigens genommen gegen Malaria. Das ist ganz lustig, weil eine der Nebenwirkungen ist, das war die einzige Depression, die ich in meinem Leben hatte. Oh. Eine dieser Nebenwirkungen ist tatsächlich, können Depressionen auftauchen. Und ja, das gehört dazu.
Das können wir nicht gebrauchen im Moment.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, das sehe ich auch so. Oh, gut, okay, das klappt ja ganz gut. Nächster Begriff, zack, gehen wir durch hier.
Antivirale Medikamente.
Antivirale.
Das sind Medikamente, die kennen wir vielleicht damals noch von der schrecklichen Vogel- und Schweinegrippe-Pandemie, die dann sich dann doch als nicht so schlimm herausstellte, und zwar Tamiflu, das Medikament. Im Moment wird diskutiert Remdesivir, was gegen Ebola entwickelt wurde. Und das sind Medikamente, die versuchen, mit dem Stoffwechsel, sage ich jetzt mal, des Virus zu interagieren, sprich das Virus davon abzuhalten, sich zu vermehren oder dass es davon abhält, in die Zelle einzudringen, was es davon abhält, aus der Zelle auszutreten. Also was genau auf das Virus abgezielt ist. Und zum Beispiel bei dem Remdesivir zählt das auf ein bestimmtes Protein ab, was das Virusprotein braucht, um sich selber überhaupt wieder aufbauen zu können. Sprich, das Medikament ist ganz zielgerichtet auf Viren.
Okay, weiter geht's. Passive Immunisierung.
Ich habe da nämlich nochmal eine Frage, beispielsweise zum Remdesivir. Wie sieht denn das da überhaupt mit dem, mit dem Copyright aus? Das ist ja ein Medikament, das von Gilead, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, ein US-Unternehmen, erforscht wurde. Dürfen das denn andere jetzt im Katastrophenfall, wenn die WHO den Pandemiefall ausruft, dürfen das andere Unternehmen dann einfach nachproduzieren? Oder könnte es da dann vielleicht sogar Engpässe geben, weil das Unternehmen Gilead, was es erfunden hat, gar nicht so viel und so schnell produzieren kann?
Natürlich gehört denen das. Deswegen haben die natürlich die Rechte daran. Ich denke mal, dass natürlich die Regierung weltweit, falls es sich jetzt wirklich herausstellen sollte, dass das das Medikament ist, mit dem man das am besten bekämpfen kann, was ja auch noch nicht klar ist, aber dass dann die Regierung doch ein sehr großes Interesse daran haben, die Kapazitäten auch so weit auszubauen, dass es dann verfügbar ist. Sprich, natürlich würde das Unternehmen ein Schweinegeld dann damit verdienen, aber es könnte sein, dass unter Umständen denen dann das Recht entzogen wird, das alleinig zu machen, einfach aus, weil die es nicht schaffen alleine. Könnte sein. Natürlich kann das auch anders laufen, aber ich denke mal, dass da die Not so groß ist, dass da Mittel und Wege gefunden werden.
Okay.
Ja, hinzu kommt ja auch, ich meine, wenn haufenweise Bürgerrechte beschnitten werden können, dann könnten vielleicht auch mal in solchen Fällen Unternehmensrechte beschnitten werden. Aber das ist natürlich sehr theoretisch. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Dazwischengrätschen, Jens. Dann machen wir weiter mit den Bullet Points. Wo waren wir bei der passiven Immunisierung?
Genau. Passive Immunisierung hat man in den letzten paar Tagen schon einiges in den Nachrichten zugehört. Und zwar ist das diese Idee, dass man das Blut von geheilten Patienten nimmt und daraus ein Serum macht und dass die Antikörper aus dem Blut der geheilten Patienten dann quasi den Krankheitsverlauf abschwächen oder sogar fast schon heilen. Das hält für einige wenige Wochen bis Monate im Blut der Person und dann sind die Antikörper natürlich weg.
Okay, gut. Lebendimpfung und Totimpfung.
Jawohl. Lebendimpfung und Totimpfung. Man muss natürlich irgendwie den Virus in den menschlichen Körper einbringen in irgendeiner Form, damit die Immunreaktion stattfinden kann. Und das geht entweder als Lebendimpfung, sprich man spritzt wirklich lebende Viren den Menschen. Die sind allerdings abgeschwächt, sodass sie sich zum Beispiel nicht vermehren können oder dass andere virulente Faktoren so abgeschwächt sind, dass es zu keiner Erkrankung kommt. Es kann zu Nebenwirkungen kommen, die dann krankheitsähnlich sind tatsächlich. Aber man kann nicht richtig krank werden von diesen Impfungen. Ja, das ist quasi die Lebendimpfung. Und die Totimpfung ist quasi ähnlich, nur dass das Virus wirklich sehr stark zerstört wird, dass zum Beispiel einfach nur noch Fragmente des Virus wirklich gespritzt werden, die dann noch nicht mal ansatzweise irgendwie noch eine Art von Leben irgendwie suggerieren.
Okay. Wir wollen jetzt hier kein wissenschaftliches Glossar aufbauen, aber zum Schluss noch die sogenannte genbasierte Herangehensweise SIRNA. Darunter kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen.
Ja, es ist die SIRNA-Interferenz. Da gibt es einige verschiedene Methoden. Wie ihr wahrscheinlich wisst, die meisten Impfstoffe basieren darauf, dass man ein Protein gespritzt bekommt, ein Oberflächenprotein zum Beispiel des Virus und dann der menschliche Körper selber die Immunreaktion hat und dann selber die Gedächtniszellen aufbaut, die man dann braucht, um das Virus zu bekämpfen. Das kann man umgehen, indem man dem Menschen direkt quasi in sein Erbgut oder die Information des Antikörpers einbaut, sodass der menschliche Körper direkt anfängt, die richtigen Antikörper zu produzieren. Das ist eine Herangehensweise. Und die zweite Herangehensweise ist die sogenannte RNA-Interferenz. Und zwar wird dabei, nochmal zurück zum Biounterricht, DNA ist allem ein Begriff, das ist der Doppelhelix. Die DNA wird dann im Zellkern abgelesen von einem Protein und daraus wird die RNA gemacht. Das ist dann eine einzelsträngige Nukleinsäure. Und daraus wird dann das Protein gemacht letzten Endes, zum Beispiel ein Antikörper. Und es gibt eine Methode, die heißt RNA-Interferenz. Und zwar wird dabei künstlich ein RNA-Stück erzeugt in der Zelle, die quasi schlüsselgenau auf die RNA zum Beispiel eines Virusproteins passt. Und dadurch, dass sie zusammen binden, wird die RNA inaktiviert. Sprich, durch die RNA, die man künstlich einbringt, deaktiviert man die Virus-RNA. Und dadurch kann es natürlich dann auch nicht zur Vermehrung kommen. Und der Patient hat einen milderen Verlauf oder ist vollständig geheilt.
Okay.
Allerdings sind diese zwei Methoden noch nicht wirklich etabliert, hätten allerdings den Charme, dass man da extrem hohe Impfdosen herstellen könnte, relativ schnell.
Okay, aber faktisch im Moment noch kein Thema.
Wird dran gearbeitet, durchaus, ja.
Okay, gut. Letzte Frage, die jetzt im Wesentlichen an dich geht. Danach wollen wir uns auch ein bisschen der wirtschaftlichen Situation widmen. Dann kommt Jens mit ins Spiel. Jens, aber du darfst natürlich jederzeit hier dummes Zeug raten. Das ist ja kein Problem.
Ja. Also, ne? Ja, ja, bloß genau. Das RNA, das verstehe ich eh nicht. Das habe ich in der Schule schon nicht verstanden. Von daher ist das schon okay.
Genau, wenn man keine Ahnung hat.
Dann einfach mal, ja, genau.
Richtig. Okay, letzte Frage zunächst mal nur an dich, Luca. Es ist natürlich immer leicht zu sagen, was alles falsch gelaufen ist. Ich meine, das kennen wir ja. Also da sind wir jetzt wieder bei den Fußballspielen irgendwie. Da ist es auch ganz leicht hinterher zu sagen, hätten sie mal.
Du hättest ihn reingemacht.
Ja, ja, genau, genau. Und gut, ich war Torwart, egal. Also die moralische Keule zu schwingen ist dann natürlich ziemlich einfach. Aber ich möchte ja trotzdem mal so das kleine kurze Gedankenexperiment wagen. Wie hättest du denn reagiert oder was wäre nach deiner Meinung nach eine angemessene, sinnvolle Reaktion gewesen, als die ersten Meldungen aus China kamen damals? Damals, das klingt ja schon so, als wenn wir hier Geschichtsunterricht machen. Das war im Januar, glaube ich, ne?
Ja, es geht alles extrem schnell. Mhm. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, weil ich natürlich kein Politiker bin, die einen sehr engen Zeitplan haben. Aber was man auf jeden Fall hätte tun sollen, ist, man hätte die Warnungen des Robert-Koch-Instituts ernst nehmen sollen, die ja schon Jahre zuvor vor genau dieser Situation gewarnt hatten und auch schon vorausgesagt haben, dass es zu Engpässen kommen kann bei Schutzmaterial. Und dass man da einfach hätte schon vorher vorsorgen müssen. Das hätte nur sehr wenig Geld gekostet. Und die Pläne waren quasi alle schon geschrieben, aber es wurde halt einfach nicht gemacht. Das hätte man natürlich besser machen können. Und ich finde auch, Deutschland war in seinen Maßnahmen immer ungefähr eine Woche hinterher, würde ich sagen. Also als dann gesagt wurde, hey, es wurden jetzt am Flughafen, wurden zum Beispiel Zettel ausgeteilt, dass man seine Kontaktpersonen benennt bei der Ankunft oder dass mal Fieber gemessen wurde. Diese Ideen hat man in Deutschland auch bekommen, aber wahrscheinlich erst ungefähr Wochen oder Monate, nachdem andere Länder darauf gekommen sind. Also man hätte schneller reagieren können. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, als es dann ernst wurde, hat die Regierung schon einigermaßen richtig gehandelt. Aber natürlich, es gibt immer noch Möglichkeiten, das auszubauen.
Gut, damit kommen wir jetzt zum nächsten Block und Jens, dazu möchte ich dich natürlich auch herzlich einladen. Wir sprechen ja über derzeitige Kontaktbeschränkungen, die in anderen Ländern ja noch viel drastischer sind. In Frankreich darfst du, glaube ich, nur noch 1 Kilometer in die eine oder andere Richtung laufen, ansonsten musst du drinbleiben. Mhm. Und bei uns ist es zwar nicht so schlimm, aber schlimm genug, insbesondere weil ja wirklich, ja, faktisch große Teile der Wirtschaft, und zwar vom Solo-Selbstständigen bis zum Global Player, mehr oder weniger lahmgelegt werden. Jens, diese Kontaktbeschränkungen jetzt einfach aus der Sicht natürlich menschliche Gesundheit, andererseits aber auch die wirtschaftliche Situation, mit der einhergeht natürlich auch die gesellschaftliche Situation. Wir hören jetzt von einem Anstieg von häuslicher Gewalt zum Beispiel. Ich sag mal so, sind diese Kontaktbeschränkungen angemessen in dieser Form aus deiner Sicht?
Das ist unglaublich schwer zu sagen, da wir natürlich jetzt am Anfang, um diese exponentielle Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen, natürlich radikale Maßnahmen nötig sind, zumindest wenn die ganzen Zahlen zum Virus stimmen. Die Frage ist, wie lange man diese Maßnahmen aufrechterhalten kann und auch wie selektiv man da vorgehen kann. Nehmen wir mal das Beispiel, was die Kontaktsperren angeht in Frankreich, du hast es ja gesagt, da wird es rigide gehandhabt. Hier ist es nicht ganz so dramatisch, was jetzt den Ausgang angeht. Aber wenn man es jetzt auf die wirtschaftliche Ebene geht, da hat ja die Wirtschaft nichts von. Die Wirtschaft ist in dem Sinn ist ja nichts Abstraktes, sondern sind wir ja alle. Und das ist eigentlich das Besondere bei den ganzen Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, waren sie entweder branchenspezifisch, kamen oft aus dem Finanzsystem und nicht aus der Realwirtschaft und es waren meistens nur bestimmte Regionen der Welt betroffen. Dieses Mal haben wir es so, dass es ja nicht nur Deutschland ist, sondern es ist ja weltweit ist ja diese Krise. In den USA, wenn man sich die Zahlen anschaut, 6 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wir leben in einem Land, bei dem zumindest die Großindustrie, die Wirtschaft, die Großwirtschaft auf den Export fixiert ist. Also das ist ich denke mal, das ist eine Katastrophenmeldung, die noch fast über der Mortalität steht. Denn das sind Sachen, die uns jahrzehntelang einschränken werden, Nachteile bringen werden und die natürlich auch massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Mhm. Was auch mal ganz gerne vergessen wird.
Was hältst du? Was hältst du von dem Vergleich mit Schweden? Also ich habe jetzt ein Interview mit einer Schwedin gehört, vor kurzem im dritten Jahrtausend, mit dem Robert Fleischer, Pohlmann und Bröckers, und habe auch darüber gelesen, dass die Schweden tatsächlich natürlich auch Empfehlungen aussprechen, auf jeden Fall, aber im Grunde genommen doch weitestgehend das Leben so weiterlaufen lassen und die infizierten Zahlen da jetzt nicht unbedingt nach oben ausreißen. Von daher ist die Frage, ist es tatsächlich nötig, so massive Kontakt- beziehungsweise eben auch wirtschaftliche Beschränkungen und Einschränkungen, wie wir sie jetzt erleben, zu realisieren? Oder wäre es nicht anders möglich?
Ja, Schweden steht ja massiv unter Druck, auch die schwedische Regierung, da diese Fallzahlen, möchte ich sie mal nennen, jetzt in den letzten Tagen doch ganz schön nach oben gegangen sind. Wobei man natürlich dann immer auch die Frage stellen muss, jetzt diese Fallzahlen, ob die jetzt das Maß aller Dinge sind. Ich bin da gar nicht so, ich habe ja in den letzten Wochen dazu auch einige Artikel geschrieben, ich bin da mit dieser Fokussierung jetzt auf die Fallzahlen, bin ich gar nicht so glücklich, da die letztendlich ja nur die positiv Getesteten wiedergeben. Viel wichtiger ist es natürlich, wenn man jetzt so ein Maß, es gibt ja diese Modelle, wie du weißt, also dieses Hammer-and-Dance-Modell und der Flatten the Curve, das ist alles von verschiedenen Variablen abhängig. Und das Wichtigste ist es natürlich jetzt, dass man die Betten auf den Intensivstationen, dass man das Gesundheitssystem, dass man die Infektion, die so drosselt, wenn es geht, dass das Gesundheitssystem das gerade mal so wuppt. Das ist natürlich eine unglaubliche Frage, welche Stellschrauben dreht man da? Ob das in Schweden klappt, wir werden es sehen. Ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich halte den Ansatz, den Deutschland gewählt hat, eigentlich für gar nicht so schlecht. Bloß ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wenn man schon hier jetzt für 2-3 Wochen alles dicht macht, dass man es dann auch konsequent macht. So dieses Wuhan-Modell. Ich denke, das wäre in Deutschland auch möglich gewesen. Natürlich hätten die Leute sich noch mehr beschwert. Diejenigen, die sich jetzt beschweren, zumindest die meisten sehen es ja ganz locker. Aber dann wäre erstmal 3 Wochen wäre komplett Pause gewesen. Denn Luca wird das bestätigen können. Ich meine, das ist jetzt die radikalste Lösung, ist, wenn ich 3 Wochen, 2 Wochen reichen ja in dem Falle, wenn ich mit 2 Wochen wirklich niemanden Kontakt habe, dann ist das Virus weg. Denn das ist die Inkubationszeit, dann kann es sich nicht weiter verbreiten, das war's dann. Und ähnlich haben es ja die Chinesen geschafft, das schaffst du nie, dass jemand gar keinen Kontakt hat. Aber wenn, dann halt kurz und dann aber mit voller Wucht. Und da sehe ich jetzt hier schon wieder das Problem, dass auch ökonomisch vor allen Dingen, dass es viel zu lang geht, die Maßnahmen. Mhm. Da bin ich jetzt gar nicht so mit einverstanden.
Mhm. Die Frage ist auch, ob der deutsche Staat sowas wuppen könnte, logistisch.
Ja.
Da bin ich dann auch kritisch.
Trotzdem auch an dich die Frage, Stichwort, also Luca, an dich die Frage, Stichwort Fallzahlen. Jens hat da ja eben Skepsis geäußert. Und Stichwort Beispiel Schweden. Wie stehst du zu diesen beiden Aspekten?
Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, aber Schweden ist ja nicht das einzige Land. Es gibt ja noch andere Länder, die diesen Weg verfolgt haben. Ich nenne mal UK und Niederlande. Und die sind ja auch beide relativ schnell wieder davon runtergesprungen von dem Zug. In Schweden sehe ich jetzt auch die Tendenzen. Aber wie genau Jens gerade gesagt hat, die Fallzahlen sind nicht wirklich das Wichtigste. Das müssen die Leute begreifen, dass alles dynamische Zahlen sind, die einzig und allein gar nicht mal so viel aussagen. Also ob die Mortalität jetzt 1% ist oder 0,1 oder 10% ist natürlich wichtig, aber das ist nicht das, was das Vorgehen quasi vorgibt. Ich glaube auch wirklich, das Wichtigste ist die Kapazität des Gesundheitssystems, weil was wir nicht wollen, ist, dass wir im Fernsehen einen Bericht sehen, XY ist in die Notaufnahme gekommen und konnte nicht behandelt werden. Ich glaube, das ist das, was wir nicht wollen. Und wie wir das erreichen, das ist letzten Endes dann eine ganz andere Frage.
Genau, über das Gesundheitssystem sprechen wir gleich auch nochmal. Das hat ja eine ganz, ganz große Rolle und auch die Politik, die dahinter steckt, der letzten Jahre. Vielleicht nochmal Bullet Points Teil 2 sozusagen, weil das auch ganz gerne verwechselt wird. Vielleicht einfach nochmal kurz Unterschied Mortalität, Letalität, und vielleicht gleich noch die Sterberate mit. Das wird ja gerne in einen Topf geworfen, so ist es aber ja gar nicht. Ne?
Bei der Mortalität sind keine Schätzungen erlaubt beispielsweise. Da musst du dann halt die fixen Zahlen nehmen, die auch wirklich vorgegeben sind. Und dadurch ist die Mortalität ist immer höher. Während die Letalität, da kannst du halt die Dunkelziffer, also beispielsweise was die Chinesen vorgegeben haben, das 11- bis 20-fache, es sind dann ja die Schätzungen aus China, das kannst du dadurch noch durchaus nochmal draufschlagen. Und es gibt natürlich einen immensen Unterschied, das 11- bis 20-fache ist ja schon gewaltig.
Das heißt aber ganz kurz, das heißt also, dass die Letalität zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten sozusagen die Dunkelziffer eigentlich mit einbezieht, zumindest theoretisch. Oder
ist richtig, ist genau. Also sagen wir es mal so, die Morbidität ist präziser, aber grundsätzlich zu hoch. Die Frage ist, wie zu hoch? Während die Letalität, da können dann die von den Wissenschaftlern, die Schätzungen fließen damit ein. Also ist sie eigentlich realistischer. Das Problem ist bloß, wenn wir, wie momentan es bei Covid-19 der Fall ist, wenn wir keine präzisen Zahlungen zu den Schätzungen haben und das jetzt auch nicht großartig weiterhilft.
Ja.
Mittlerweile werden ja die Forschungsreihen gemacht, unter anderem in Heinsberg, in München, in Österreich, genau, in Luxemburg. Ja, genau. In Luxemburg ist man wie wild am Testen. Also das, ich denke mal, nächste Woche werden wir da schon genauere Zahlen haben.
Aber was diese Zahlen nicht bringen werden, was man direkt vorwegnehmen muss, ist, dass man feststellt, hey, 70% der getesteten Leute hatten die Krankheit schon und waren komplett symptomfrei und wir können jetzt alles aufheben, alle Restrictions, weil es gibt eigentlich gar kein Problem mehr. Also das wird nicht kommen, sehr sicher.
Das ist richtig, ja.
Gut, kommen wir nochmal zurück zur Wirtschaft. Da sind ja zahlreiche Branchen teils verheerend betroffen. Die Gastronomie geht am Stock, Kultur und Tourismus, Tourismus ist auch schön.
Ja.
Kultur und Tourismus leiden natürlich auch stark. Dann haben wir dieses Problem, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Jens. Keine Ahnung, Baumärkte haben auf, Friseure haben zu. Da ist dann auch die Frage, wie radikal oder leger verhält man sich jetzt eigentlich als verantwortlicher Politiker. Also das Ganze erschließt sich mir tatsächlich nicht. Was ich allerdings fast am schlimmsten finde, ich sag mal gesamtpolitisch gesehen, das ist auf der anderen Seite dieses der Applaus für unsere Helden, die Kassierer und natürlich die Krankenpfleger und die Ärzte und die Schwestern und auch die Müllabfuhr. Alle kriegen ganz großen Applaus, arbeiten aber seit Jahrzehnten, ja eigentlich seit Schröder sich den Scheiß ausgedacht hat, für winzig kleines Geld, und das ist ja nicht größer geworden. Und jetzt kriegen sie warme Worte, für die sie sich im Prinzip überhaupt nichts kaufen können. Ich glaube, deine Katze sieht das auch nicht ganz anders, Jens, oder?
Ja, meine Katze, die schreit gerade eben, die wird gerade eben nicht abgeholt.
Ja.
Muss die ab und zu füttern.
Okay, Applaus und warme Worte. Bitte schießen Sie jetzt, Herr Berger.
Ja, das kann man eigentlich nur noch zynisch sehen. Ich meine, ich bin ja selbst mit einer Krankenschwester verheiratet und wenn du siehst, wie da das Personal ausgedünnt wurde in den letzten Jahren, das ist eine einzige Katastrophe. Die Probleme sind nicht neu. Das ist alles, die Entwicklung geht jetzt seit 20 Jahren, seit 10 Jahren ist es wirklich prekär dort in dem Bereich. Wussten wir alle. Und wir alle wussten auch, wenn es mal hart auf hart kommt, also wirklich ein Pandemiefall eintritt, dass es jetzt auch nicht unbedingt jetzt hier der Flaschenhals die Betten sind, beziehungsweise die Gerätschaften, sondern der Flaschenhals wird das Personal sein. Und das werden wir auch noch mitbekommen. Es sind ja ganz schön die ganzen Schätzungen und die ganzen Zahlen, die sich momentan auf die freien Intensivbetten und die Beatmungsgeräte beziehen. Ich frage mich bloß, wer soll die eigentlich bedienen, wenn das Personal krank ist?
Wie soll das denn 2030 aussehen mit der demografischen Katastrophe, die auf uns zukommt?
Ja, es ist... Wie gesagt, das kannst du eigentlich nur noch mit Zynismus sehen.
Ich glaube, das, was uns das zeigt, ist einfach, dass wir nicht in einer Leistungsgesellschaft leben, wie uns ja neoliberale Denkschulen immer wieder vermitteln wollen, sondern dass die wirklich am meisten und am stärksten und am härtesten arbeiten aktuell, die auf gar keinen Fall am besten bezahlt werden, sondern dass in unserer Gesellschaft Reichtum entweder vererbt wird oder daran bemessen wird, wie gut man aus Geld Geld machen kann.
Ja,
auf ja, der, klar, auf das der, ist halt, das auf, ist halt die Marktlogik, ne? Du hast und gerade eben diese Marktlogik lässt sich einfach nicht aufs Gesundheitssystem übertragen, zumindest lässt sich nicht dann so aufs Gesundheitssystem übertragen, dass es sinnvoll ist für die Gesellschaft. Das sehen wir jetzt in den USA. In den USA wird Covid-19 nach meiner Prognose auch von allen Ländern am schlimmsten zuschlagen.
Oh ja.
Und zwar aus dem Grunde, weil du dort auch ein zweigeteiltes Gesundheitssystem hast. Du hast dort ein exzellentes Gesundheitssystem für die Reichen. Bloß die Reichen sind nun meistens auch diejenigen, die jetzt nicht so zur Risikogruppe gehören. Die sind meistens schlank, trainiert, rauchen nicht, medizinisch gut versorgt.
Älter und männlich sind sie schon oft.
Ja, okay, das kommt dann schon hinzu. Aber dann hast du natürlich, ist klar, aber dann hast du natürlich die Masse, diese Community Hospitals für Leute, die oft gar keine Krankenversicherung haben oder eine Krankenversicherung haben, die wenig bezahlt. Und da hast du dann natürlich auch die ganzen Risikogruppen, die Raucher, die Übergewichtigen, die Leute mit Vorschädigungen.
Das kommt dann in Amerika nochmal erschwerend dazu, Diabetes und Übergewicht auch extrem ist und dass in Amerika tatsächlich fast 50% der Bevölkerung als Risikogruppe geschätzt wird.
Irre ist das, genau. Wie? Und du hast da ein Gesundheitssystem, das in Normalzeiten überhaupt gar nicht mit den Leuten zurechtkommt. Also das ist, da kommt einiges und da sehen wir, das ist auch schön, ich meine, denken wir daran in einigen Jahren, wenn es wieder soweit ist, wenn wieder irgendwelche Ranglisten kommen, welche Gesundheitssysteme die besten sind und wieder dann die USA und Großbritannien, Großbritannien, die NHS jetzt nicht unbedingt, aber wenn wieder die USA Nummer 1 steht, wenn wieder Schweden ganz oben ist und die Niederlande ganz oben sind und wir jetzt sehen, wie das da alles auf Kante genäht ist. Das sind ja die Gesundheitssysteme, das sind die Systeme, die uns immer als Vorbild genannt werden. Und wenn du dir jetzt mal die Statistiken anguckst, ich meine, klar, die Toten werden nach dem Krieg gezählt, ist immer so, wenn man es mal zynisch sagen will, also ein bisschen abwarten. Aber ich sehe momentan das deutsche Gesundheitssystem, vielleicht noch zusammen mit den Österreichern, mit am besten vorbereitet auf die Krise. Ein Glück, dass da nicht noch mehr Kahlschlag gemacht wurde.
In dem Zusammenhang, selbst eingefleischte Neoliberale wie hier Macron beispielsweise, sagen ja inzwischen, ja, das kann jetzt nach der Krise nicht so bleiben. Also
das muss ich gleich sagen, einen Tag vor den Kommunalwahlen gesagt. Also würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen.
Ja, sehr schön. Damit ersparst du mir die Frage, denn das wäre tatsächlich die nach der Glaubwürdigkeit gewesen. Ich meine, Macron traue ich keinem Meter, aber den Kaspern, mit denen wir hier zu tun haben, ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube nicht, dass die Helden, die jetzt so warme Worte und so enthusiastischen Applaus bekommen, tatsächlich nach der Krise dann plötzlich vernünftige Tarifverträge bekommen oder der Mindestlohn auf 15, 16 Euro angehoben wird oder ähnliches. Vermutlich, das ist zumindest meine Befürchtung, vermutlich läuft es darauf hinaus, dass es letztlich dann so ein bisschen wie nach der Finanzkrise, wo ja die Banken auch nicht wirklich reguliert wurden, eigentlich so weitergehen wird wie jetzt auch. Oder ist das zu dunkel, diese Einschätzung?
Nein, das ist überhaupt nicht zu dunkel. Du hast so, im Deutschen gibt es da kein gescheites Wort für, im Englischen sagt man Window of Opportunity. Das hast du nach der Finanzkrise, hast du das kurz gehabt. Im Finanzsystem allerdings noch nicht, im Restwirtschaftssystem.
Occupy
Wall Street kam. Es gab sogar auf Führungsebene, sogar bei den G20, bei den Notenbankern hier in Jackson Hole, sogar da hattest du wirklich eine Übereinkunft gehabt, dass was getan werden muss. Das war ziemlich. Aber dann kamen natürlich die Lobbyisten und dieses Window of Opportunity hat sich langsam wieder geschlossen und es wurde nicht geschafft, innerhalb dieser Zeitspanne was zu machen. Und danach war es zu spät, danach wollte wieder keiner was davon wissen. Genau, danach kam die nächste Krise. Und das sehe ich momentan ehrlich gesagt auch so. Während der Krise will jetzt auch keiner wirklich was sagen. Ich meine, sogar die Linke sagt ja momentan, ja, hin und wieder kommen so ein paar Pressemeldungen, so ein paar Handzahme. Aber da kommt ja nichts wirklich. Was gerade das Gesundheitssystem ist eigentlich so auch so ein politisches Thema, das wirklich auch jeden angeht. Da müsste man jetzt eigentlich brachial reinhauen, dass, ja, wenn künftig unser Kanzler Söder, dass der dann da nicht mehr rauskommt.
Oh Gott. Ja, Moment, also die Söder-Wette hast du noch nicht gewonnen. Das ist jetzt ein Insider aus einem anderen Podcast. wir haben eine kleine Wette abgeschlossen. Jens hat gesagt, Söder wird zumindest Kanzlerkandidat, glaube ich, und ich hatte mich auf.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich
muss auch sagen, ganz kurz. Entschuldige. Ich wollte. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, okay, Luca, mach mal, ich habe den Faden verloren.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja wirklich das Gegenteil eines CSU-Fans, aber ich muss sagen, dass der Herr Söder doch für mich einigermaßen kompetent gewirkt hat in der letzten Zeit. Ich bin schon fast, ich hinterfrage mich schon selbst sehr stark, wie ich auf einmal diese Tendenzen zeige.
Ich finde es auch erschreckend, dass so kommt es bei mir nämlich auch rüber. Also, ja.
Ja, ich kann es leider auch nicht unbedingt leugnen. Es kommt ja was Verrücktes dazu und das spricht auch dafür, dass sich wahrscheinlich wirklich nichts ändern wird. Wenn ich das richtig gelesen habe oder wenn es denn tatsächlich stimmt, dann ist es so, dass die Beliebtheitswerte der Bundesregierung die Decke gehen regelrecht.
Okay, das mit dem Nichtsändern, da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber mit dem Nichtsändern, da muss ich noch mal reingrätschen. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, dass jetzt auf absehbare Zeit, sagen wir mal 10 Jahre, dass zumindest das Thema Kürzungen im Gesundheitsbereich, Krankenhausschließungen, dass das jetzt erstmal ad acta gelegt wird. Also das glaube ich doch schon. Also so dumm kann keiner sein, dass er das jetzt auf eine politische Agenda noch mal hebt in den nächsten Jahren.
Wir erinnern uns an die Studie, die vor einem Jahr noch gesagt hat, wir könnten doch ein Drittel unserer Krankenhäuser zumachen.
Genau, die Bertelsmann-Studie,
die uns gehört haben.
Ja, Dänemark mit seinen 15 Krankenhäusern im ganzen Land als Vorbild genannt hat. Ja, jetzt stehen sie doof da mit ihren 15 Krankenhäusern.
Ja.
Ich denke auch, dass sich ein paar Dinge tun werden, aber wie gesagt, das Gesundheitssystem wird eh immer weiter aufgebläht werden in den nächsten Jahren und spätestens ab 2030, wenn die demografische Krise voll einschlägt, dann werden wir ja im Thema Gesundheit und Pflege wirklich exorbitante Zahlen sehen. Und ob so ein System dann noch in der Art, wie es jetzt gerade ist, weiterhin existieren kann, ist für mich doch sehr fraglich.
Ja, da gehe ich jetzt nicht ganz mit. Also ist aber auch ein anderes Thema. Vorletztes Thema so in etwa. Aktuell wird ja diskutiert über die sogenannte Corona-App. Ich muss gestehen, ich habe mich mit der noch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt, aber irgendwie habe ich gelesen, dass man dann quasi, wenn man jetzt einer Gruppe von Leuten vorbeigeht, von denen dann einer oder mehrere dann irgendwie infiziert sind und die diese Corona-App auch haben, dass dann irgendwie ein Alarm losgeht oder ein Hinweiston oder irgendwie sowas. Erstmal die Frage an euch, verstehe ich das so richtig oder läuft das ganz anders?
Das verstehst du falsch.
Okay, dann erklärt's mir bitte mal.
Ich glaube, das ist in Südkorea, ist das so, was du ansprichst, dass dann ein Alarmton kommt, wenn man in der Gegend ist, wo es in letzter Zeit zu Infektionen gekommen ist.
Aber okay, dann erklär dir mal die Corona-App, bitte.
Also grundsätzlich, grundsätzlich nimmt dein Handy mit den Handys von anderen Leuten Kontakt auf. Diese Kontakte werden abgespeichert unter anonym mit irgendeiner ID. Und wenn irgendeine von diesen IDs wenn sie dann herausstellt, dass sie einen positiven Test hat, dann wird gescheckt, standest du mit dem beieinander und wenn das der Fall ist, dann kriegst du eine Warnmeldung und sollst, dass du dich testen lassen kannst. Mal ganz vereinfacht gesagt.
Aha. Ich glaube, da gibt's zwei Modelle. Also im ursprünglichen Gesetzesentwurf, der ja scharf kritisiert wurde und dann überarbeitet und zurückgenommen wurde, war ja die sogenannte Funkzellenabfrage.
Ja, genau. Die
ist aber sehr ungenau, oder?
Ja,
ist extrem ungenau und ist natürlich auch ein totaler Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Deswegen war ich schon fast erschrocken, als das kam, weil das nicht nur ineffizient ist, sondern auch noch zweifelhaft. Die smartere Idee, die man sich überlegt hat, ist, man macht das Ganze über Bluetooth und auch komplett anonymisiert. Sprich, dein Handy nimmt quasi auf, mit wem du in letzter Zeit Kontakt hattest. Und erst wenn es zu einer Infektion kommt, wird überhaupt was übermittelt. Und für den Provider sollte im besten Fall keinerlei Daten über die Person gespeichert werden. Ich finde die Diskussion aber auch ein bisschen bigott, weil wir natürlich alle Handys haben und alle Apps benutzen wie Facebook etc., die permanent Standortdaten von uns aufnehmen, wo wir unsere intimsten Geheimnisse mit irgendjemandem teilen und wir nicht wissen, wer da mitgelesen wird. Und ich es einfach nicht einsehe, dass wir Smartphones nicht für was richtig Sinnvolles benutzen, wie zum Beispiel sowas, wo wir Menschenleben retten können, aber es völlig okay finden, uns für irgendwelche digitalen, hüpfenden Einhörner unsere komplette digitale Seele zu verkaufen. Also das sollte mal eine gesellschaftliche Diskussion wert sein, finde ich.
Ja, das Problem ist ja ein ganz anderes. Ich habe da auch jetzt gar keine großen Datenschutzprobleme bei dem Modell, bei diesem Bluetooth-Modell auf freiwilliger Basis, was ich gerade eben geschildert habe. Ich habe da aber, ich frage mich, was man dann damit anfangen soll mit den Daten. Wenn ich jetzt beim Gesundheitsamt anrufe, kann ich mich nicht testen lassen, weil ich die Kriterien nicht erfülle. Wenn ich so ein positives Feedback habe von der App, kann ich mich auch nicht testen lassen. Also für was das Ganze?
Wieso kannst du dich dann nicht testen lassen? Das wäre doch die einzig sinnvolle Konsequenz, sich dann testen lassen zu müssen.
Nein, weil ich symptomfrei bin und bei den momentanen Kriterien vom RKI als Symptomfreier kannst du dich nur dann testen lassen, wenn du im Gesundheitssystem arbeitest und auch dann nur unter bestimmten, ganz bestimmten Voraussetzungen. Es ist alles ziemlich.
Das Erste, seltsam. Was die App machen sollte, ist, sobald man eine Nachricht bekommt, hey, du hattest Kontakt mit jemandem über 20 Minuten, der jetzt infiziert ist. Das Erste, was du natürlich tust, ist, dich erstmal selber zu isolieren und mal abzuwarten ein paar Tage, weil meistens kriegt man ja die Symptome ein paar Tage später. Das ist das Erste, was man tun kann. Dafür muss man noch nicht mal getestet werden.
Was mache ich doch eh momentan?
Ja, ich bin auch ein Social Distancer, würde ich sagen. Also außer, dass ich nicht mal ins Fitnessstudio gehen kann, hat sich mein Leben echt wirklich fast gar nicht geändert. Aber das ist der erste Effekt. Und zweitens, das mit der App, das funktioniert gut, wenn man in einem Status ist, wo es wirklich nur noch wenig Neuinfektionen gibt, die man dann auch sehr gut nachvollziehen kann und dann direkt im Umfeld und halt auch über diese App dann die Leute direkt testen kann. Das geht, sobald wir nur noch im niedrigen 1000-Bereich Neuinfektionen haben. Wenn wir jetzt natürlich 100.000 Neuinfektionen haben jeden Tag, Gott bewahre, dann wird man natürlich auch mit der App nicht viel erreichen.
Sprechen wir von einem anderen Szenario, dann würde ich meine Bedenken da jetzt auch, weil dann sieht das für den Test ja auch ganz anders aus. Genau. Dann werden ja auch
Testkapazitäten jetzt.
Mein Hauptproblem ist ja, dass es momentan relativ wenig in der Praxis bringt, da die Testkapazitäten ja ohnehin bis zum Anschlag momentan ausgereizt sind. Und da bringt mir dann das Ergebnis auch nichts mehr.
Aber das, ich verstehe es, glaube ich, immer noch nicht so ganz. Also das bedeutet dann auch, dass also wirklich jeder, der die App runterlädt, das ist ja eine freiwillige Geschichte, ne? Soll ja, glaube ich, so sein, der muss dann natürlich. Also bei dem muss ja vorher abgeklärt werden, ob er jetzt infiziert ist oder nicht. Sonst kann es ja keine Meldung geben.
Ja, das kommt hinzu. Also hat natürlich auch eine ultimative Möglichkeit für Trollereien. Wenn ich jetzt einfach angebe, ich bin infiziert, nur um die Leute zu ärgern, ist ja alles anonym, kriegt ja keiner mit. Also das ist.
Also das halte ich nämlich wirklich für eine ganz, ganz große Gefahr. Also da einfach auf Goodwill sozusagen, hier lad mal die App runter, das ist freiwillig und du klickst dann an, dass du unseren Geschäfts- oder Regierungsbedingungen irgendwie zustimmst oder was auch immer und dann musst du noch das Häkchen machen bei ja oder nein, ich habe Corona oder ich habe nicht Corona. Ich glaube auch, dass die Trollerei
das müsste verifiziert werden.
Ja, und da wird es schon wieder so.
Mit Fax oder Post-ID, wie sie
ja, ganz genau. Genau.
Postkutsche.
Ja, Postkutsche, Lagerfeuer, Rauchzeichen, diese Dinge. Also ich halt ehrlich gesagt einfach von der das funktioniert nicht, glaube ich.
Ich gehe mal ein bisschen weiter. Eigentlich müsste man Google nur
Praktikabilität.
Google und Apple nur die Lizenz geben, dass sie die Daten rausrücken dürfen, denn die haben die ja in den meisten Fällen schon.
Ja, aber nicht die, ob jemand infiziert ist.
Ja, jetzt nicht mit Bluetooth, das ist klar. Aber ansonsten, die wissen, wann ich im Supermarkt war, kriege ich ja dann immer dann auch zugeschickt.
Ja, das wird ja schon gemacht. Die Standortdaten zumindest von den Providern werden ja schon ausgewertet.
Also als Massendatenset. Ja, ist ganz interessant.
Naja,
ja,
interessant. Was ist das für eine Auswertung?
Die können dir genau sagen, dass beispielsweise das im Einzelhandel, ich glaube, 70% sind in Deutschland, seit dem Lockdown 70% weniger Leute waren.
Ja gut, das ist natürlich schön, aber damit hat man natürlich jetzt keine Informationen darüber, wie viele Leute infiziert sind. Naja.
Nein, aber das sind ja so Big Data Ansätze, man kann daraus sehr viel ablesen, man kann pro Land, pro Region kann man wirklich gucken, wie viel sich die Leute weniger bewegen und da kann man auch lernen, indem man dann die Zahlen abgleicht, die Infektionszahlen, gucken, wie viel Social Distancing quasi man braucht, um welchen Effekt zu kriegen.
Ja. Vor allen Dingen hast du da harte Zahlen, dass die Leute sich daran halten, an die Ausgangssperren, beziehungsweise Ausgangssperren sind es ja nicht, an das Kontaktverbot, dass die Politik nicht wieder sagen kann, die machen alle Corona-Partys, keiner hält sich dran, wir verschärfen das nochmal. Das ist durch diese Daten eigentlich ziemlich hart widerlegt.
Naja, okay. Also abgesehen davon frage ich mich, du hast es ja schon gesagt, Luca, von wegen Big Data. Es gibt unglaublich viele Aspekte, die da wahrscheinlich ausgewertet werden können. Und für mich stellt sich dann die Frage, was ist dann nach der Krise? Also wird die App einfach gelöscht und wenn ich sie wieder lösche, sind dann auch wirklich alle Dinge weg. Natürlich hast du vorhin gesagt, das ist bigott, weil wir auf der anderen Seite Facebook und Google im Prinzip und auch unseren Handys ja so ziemlich alles preisgeben, was man sich nur vorstellen kann. Wobei Gesundheitsdaten natürlich schon nochmal eine andere Brisanz haben. Aber wie gesagt, mich überzeugt.
Naja, es wurden ja auch Daten über Kranke jetzt an die Polizei gegeben. Ich weiß nicht genau, wo in Deutschland das war. Also klar Namen an die Polizei gegeben, natürlich mit dem super Gedanken, die Polizei zu schützen. Aber was das datenschutzrechtlich so sensible Gesundheitsdaten an die Polizei weiterzugeben, was das zu bedeuten hat.
Ja, und da sind wir natürlich bei dem Themenfeld, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, nämlich wirklich diese Einschränkung von Bürgerrechten, von denen dann auch niemand genau weiß, ob sie dann wieder rückgängig gemacht werden. Denn seit 9/11 wissen wir, dass im Prinzip überhaupt nichts wieder rückgängig gemacht wird, wenn es erstmal so losgegangen ist. Aber gut.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, dass die deutsche Bevölkerung doch schon soweit freiheitsliebend ist, dass sobald die mitbekommt, dass da irgendwie, dass das die Maßnahmen überproportional sind, dass dann doch schon da eine starke Gegenbewegung stattfinden wird.
Also ich glaube nicht,
dass der Lockdown nie wieder endet und dass das ist das Ende der freien Demokratie ist. Also das, was da im Internet zusammengesponnen wird, da halte ich sehr wenig von.
Ich weiß gar nicht, wie laut ich jetzt widersprechen möchte, aber was du der deutschen Bevölkerung zutraust, das sehe ich dann doch noch ein bisschen anders.
Ich bin halt ein Idealist, ich weiß.
Das ist auch schön, das macht dich sympathisch.
Ich bin ja noch jung.
Ja, genau, jetzt gehen wir woanders spielen.
Gib mir noch 20 Jahre, dann bin ich auch Zyniker.
Möglicherweise, ja. Aber so lange wird es nicht dauern. Egal. So, ich habe jetzt eigentlich so zum Schluss noch ein paar Fragen, die wir aber eigentlich schon besprochen haben. Was hat der Kapitalismus mit Corona zu tun? Insbesondere natürlich der Neoliberalismus. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht noch mal ausrollen. Es sei denn.
Ja, die Globalisierung ist ja ganz interessant. Weil du siehst natürlich, die Krise würde natürlich jetzt wirtschaftlich längst nicht so hart reinschlagen, wenn die Lieferketten und allgemein unsere Wirtschaftsbeziehungen nicht so weit zerfasert und so weit global gestaltet wären. Und das wird ein Riesenproblem, das sage ich euch jetzt schon, da es ja wie gesagt eine globale Krise ist und bis die ganzen Lieferketten irgendwann mal wieder zusammensetzen und dann hast du natürlich auch ein globales Nachfrageproblem, denn global haben die Leute ja momentan massive Einkommenseinbußen. Wer will den ganzen Scheiß kaufen, den wir produzieren? Also wir steuern dann momentan, das ist jetzt meine Prognose, auf eine manifeste Wirtschaftskrise zu.
Ja, die Exportgeilheit von Deutschland kommt ja noch erschwerend hinzu, ne?
Nun, da wird es Deutschland anders als bei der Gesundheit, bei den Gesundheitsaspekten selber, wo ich uns relativ gut gewappnet sehe im Vergleich zu anderen Ländern, sehe ich uns jetzt bei der ökonomischen Schiene besonders halt gefährdet, wegen unserer Exportgeilheit, ja. Mhm.
Zum einen wegen der, aber zum anderen natürlich ja auch, weil das eine bedingt ja das andere. Also bedingt durch diese Exportgeilheit ist es ja eh schon so, dass der Binnenmarkt die letzten 10, 20 Jahre massiv vernachlässigt worden ist. Mhm. Also es wurde ja, wenn überhaupt gekauft werden konnte, dann häufig auf Pump, was dann in Zahlungsschwierigkeiten, Insolvenzen und so weiter endete. Wenn jetzt noch hinzukommt, dass die produzierten Waren nicht mal mehr gekauft werden können, selbst wenn die Leute es wollten, weil zum Beispiel, was weiß ich nicht, 75.000 Solo-Selbstständige in die Pleite gehen oder so, dann wird es, glaube ich, auch für den Binnenmarkt noch mal brisanter als schon vorher. Und also daran mag ich ehrlich gesagt gar nicht denken.
Vor allem auch die Auswirkungen dessen, wenn der Staat jetzt wirklich massiv Geld in das ganze System reinpumpt und wirklich den Bürgern quasi helikoptergeldmäßig Schecks schickt. Das hat ja auch makroökonomisch unglaubliche Auswirkungen auf die Inflation etc. Also was da noch alles auf uns zukommt, das könnte den gesundheitlichen Aspekten vielleicht noch deutlich übertreffen und das vielleicht sogar auch noch mehr Menschen töten, man weiß es nicht.
Ja, das finde ich ganz interessant. Jens, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Also wie viel Geld da jetzt ausgeschüttet wird, dann vielleicht auch zu der Frage mit diesen Soforthilfen, ob die was bringen, wenn sie denn überhaupt mal ausgezahlt werden. Ich weiß es ja gar nicht. Wie ist da deine Einschätzung?
Ach, das ist ja momentan, hast du da die skurrile Situation in Deutschland, dass eine 100-prozentige Absicherung des Staates darf nicht sein. Deshalb müssen 10% müssen die privaten Banken von diesen Notkrediten absichern. Und da sitzen sie natürlich dann wieder da drin und sagen, nö, machen wir nicht in einzelnen Fällen.
Naja,
und
die Soforthilfen, die sind ja nicht mal zurückzuzahlen.
Kredit, was über die KfW laufen soll, im Endeffekt bei ganz, ganz vielen Firmen nicht an.
Naja, die Soforthilfen, die müssen ja nicht mal zurückgezahlt werden, ne?
Na, die kommen ja auch an, denke ich mal. Also da, die sind momentan noch überfordert. Das ist mehr ein bürokratisches Problem. Ein anderes Problem hast du bei den Krediten, was ich gerade eben gesagt habe, die ja über das Bankensystem abgewickelt wurden. Bei den Hilfen ist eine andere Geschichte. Aber das ist ja momentan nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist ja erst der Anfang.
Naja, und jeder Kredit muss ja auch zurückgezahlt werden, selbst wenn er zinsfrei ist. Ich meine, es ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Also auch diese Geschichte wir sorgen jetzt dafür, dass zum Beispiel kein Mieter rausgeschmissen werden darf wegen Mietschulden. Ja. Ist im Prinzip ja eine nette Geste gewesen. Adidas hat sich gedacht, super, nehmen wir gerne an.
Ja, wir müssen das mal ein bisschen auch weiterspinnen. Also wie gesagt, das ist ja noch längst, ist ja erst der Anfang, den wir momentan von der wirtschaftlichen Krise mitbekommen. Und das wird über kurz oder lang wird das bei den Zentralbanken liegen. Und da wirst du dann. Und das wird dann eine große Debatte werden. Das siehst du ja jetzt schon bei Stichwort Corona-Bonds, dass die deutsche Regierung, wieder mal alles, was ein bisschen in Richtung Innovation geht und sinnvoll ist, verhindert. Und da werden wir einen richtigen Streit bekommen, denke ich mal, auf EU-Ebene, auf Euro-Ebene vor allen Dingen, wie da vorzugehen ist. Denn es gäbe Maßnahmen, so Stichwort Modern Monetary Theory, MMT, also jetzt wirklich, dass die Notenbanken jetzt wirklich Geld rauskloppen und
Neues.
Okay, ja, aber andererseits, Luca, Kredite, die ohnehin nicht mehr eintreibbar sind, die dann halt auch ganz einfach auf irgendein Luftkonto buchen, dass sie erstmal weg sind.
Das wird doch heute auch schon gemacht.
Nee, es wird doch noch nicht gemacht, das ist ja das Problem. Leider nicht, leider. Es wäre schön, wenn es so wäre.
Naja,
das wäre wirklich schön, aber leider wird es ja nicht
gemacht. Ich denke mal, es wird so gehen, erst Wirtschaftskrise, die kommt jetzt bald. Also Gesundheitskrise natürlich jetzt, wenn es noch so weitergeht, Wirtschaftskrise, dann Bankenkrise, dann Staatsschuldenkrise auch wieder und dann natürlich irgendwann Zentralbanken und dann fliegt uns das Ganze eventuell sogar um die Ohren.
Ja, die ganz untere Ebene hast du jetzt vergessen, ne? Also die Strom- und Miet- und Telefonrechnung, die jetzt erstmal gestunden.
Ja, das sehe ich jetzt als Wirtschaft.
Die sind die Auslöser dann auch für die Finanzkrise, die kommen wird.
Und für eine Insolvenzwelle ganz sicherlich auch, kann ich mir vorstellen.
Oh, ja. Na klar.
Und die Großen werden profitieren davon natürlich, weil die natürlich gerettet werden und natürlich auch Cash als Vorrat haben und dann die kleinen Unternehmer aufkaufen oder halt outcompeten auf dem Markt.
Problem ist bloß, dass den Großen, auch wenn den Großen global der Markt fehlt, es wird alles nicht einfach.
Das ist tatsächlich nochmal sehr interessant. Es gibt ja auch so eigentlich mag ich das Wort Verschwörungstheorie nicht, aber dieses, wurde gezüchtet, inszeniert und freigesetzt und so weiter. Ich frage mich schlicht und ergreifend, wer hat denn was davon?
Eben, ist ja kompletter Quatsch, weil ich sehe da weit und breit keinen Gewinner. Klar. Außer, wir haben jetzt die Verschwörungstheorie, dass irgendwelche verrückten Wissenschaften, irgendwelche dieses Szenario von Dan Brown, wovon ich vorhin erzählt habe, so verrückte Wissenschaftler oder das heißt Verrückte, die Planeten retten wollen, die das Klima retten wollen, die uns vor der Klimaapokalypse retten wollen.
Ach so, ja, das ist auch schön. Ja, das ist auch eine sehr nette Variante. Gut, ich meine, es gibt natürlich Krisengewinner, die gibt's immer jetzt. BlackRock wettet irgendwie auf sinkende Wirtschaftsdaten oder so. Aber das reicht mir dann nicht als überzeugendes Argument.
Ach, weltweit, nicht.
Wenn eine Krise auszubringen. Aus der Situation nur Geld. Es ist ja nicht so, dass sie das von vornherein geplant haben, sondern die sehen so eine Bewegung, kommen. Ich muss sagen, ich habe die paar wenigen Aktien, die ich habe, die habe ich auch schon im Januar verkauft, weil ich mir schon dachte, dass sowas kommt. Und die wissen das natürlich auch, die sind voll informiert und dann machen die natürlich damit Geld, klar, aber ob die das deswegen dann auch gestartet haben,
Das glaube ich auch nicht. Also da können sich jetzt die Kommentatoren gerne auslassen, dass wir keine Ahnung haben, aber dann haben wir halt keine Ahnung, da haben wir die alle drei nicht und da stehe ich dann auch zu.
Sobald eine Verschwörungstheorie zu viele Leute beinhaltet, ist sie unwahrscheinlich. Wenn es nur eine Handvoll Leute sind, kein Problem, aber dass jetzt Leute sagen, jetzt haben sich Putin und Trump und China abgesprochen, um jetzt irgendwie auf globaler Ebene da die große Marktbereinigung zu machen oder so,
Ja, abgesehen davon, ich liebe Verschwörungstheorien, aber sie müssen zumindest irgendwie schlüssig sein und diese ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also ich bin wirklich ein großer Freund von Verschwörungstheorien, das möchte ich explizit an dieser Stelle sagen, aber bitte so ein paar grundsätzliche Dinge sollten dann doch irgendwie mit einbezogen
werden. Zum Beispiel ein Virus wählen, was dafür viel besser geeignet wäre zum Beispiel.
Ja, oder dass sich jetzt nicht nur auf ältere Leute fokussiert, sondern vielleicht auch auf, was weiß ich nicht, irgendwelche. Lass es uns beenden an der Stelle. Die große Frage, die sich jetzt noch aufdrängt und die ich ganz gerne noch mit euch sozusagen spekulativ besprechen würde, was passiert nach Ostern? Wer was sagen will, kann, ohne sich zu melden, einfach loslegen.
Fang an, Jens.
Ja, also ich vermute mal, dass, also erstmal vermute ich, dass jetzt, da kann Luca mir vielleicht sogar dann widersprechen, also die jetzt gemeldeten Fallzahlen, auf die sich ja fokussiert wird, die anderen Daten, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die sind zumindest in der Öffentlichkeit ja fast kein Thema, die sind ja auch politisch beeinflussbar, wie viele Tests werden gemacht und so weiter. Ich bin mal fast der Meinung, dass man jetzt auch gar nicht so darauf aus ist, jetzt wirklich bis Ostern unter Umständen, wie hat Lothar de Maizière früher gesagt, die Antwort würde sie nur verunsichern. Also da, ich denke mal, dass man da jetzt auch mit dem RKI zusammen...
Thomas de Maizière?
Stimmt. Thomas de Maizière war das.
Lothar ist ja ein anderer.
Lothar war der aus der DDR. Nee, stimmt. Thomas de Maizière, der Innenminister.
In dem Zusammenhang, ich habe heute gehört, apropos heute, wir zeichnen auf.
Nee, unterbrech mich mal nicht. Kannst du gleich erzählen.
Das hätte gepasst, aber gut.
Okay. Sonst verliere ich den Faden.
Ist okay. Es hätte gepasst. Ich mache mir eine Notiz.
Okay, mach dir eine Notiz. Nein, dass die Fallzahlen sich jetzt auch so entwickeln. Gestern hatte ja der Lothar Wieler vom RKI schon gesagt, oder war es vorgestern, weiß ich gar nicht, dass wir jetzt hier bei diesem R0-Wert von 1 sind, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist so, wäre das erste Zeichen, dass, aha, jetzt können wir mal ein bisschen wieder runterschalten. Ich denke, es ist politisch auch gewollt, dass wir ein bisschen runterschalten und dass der Lockdown dann nach Ostern selektiv wieder aufgegeben wird. Ich denke mal, als erstes werden die Schulen, da wird es weitergehen, die Kitas werden dann wieder öffnen und ich denke mal, es ist auch so ein paar Sachen, wo es wirklich auch vernünftig wäre, vielleicht sogar schon vorher zu machen. Nehmen wir mal die Friseure, wo eine Infektion sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Die Restaurants. Für mich gibt es keinen Grund, warum man nicht heute schon in den Restaurants, wenn in den Restaurants dieser Mindestabstand eingehalten wird.
Genau, beispielsweise einfach nur die Hälfte der Leute rein.
Einfach nur die Hälfte der Leute rein, eben, genau. Oder jeder zweite Tisch. Ja. Jede zweite Tischreihe raus, ist doch gar kein Problem.
Jeder Supermarkt ist gefährlicher als ein Restaurant, machen wir uns nichts vor. Bewegen sich die Leute, da gehen sie aneinander vorbei, da begegnen sie sich plötzlich beim Abbiegen und da steht direkt voreinander, vielleicht hustet dann noch einer. Also, aber
wobei gut, man sagen muss, der einzige Fall, wo bekannt ist, wie eine Übertragung stattgefunden hat, war damals beim Anfang in München. Und zwar saßen da zwei mit dem Rücken aneinander in der Kantine und der eine hat sich rumgedreht und gesagt, kannst du mir bitte mal das Salz geben? Und das war die einzige Interaktion, die beiden hatten in der Besprechung, in der Zeit, wo die Infektion hätte stattfinden können. Sprich, dieser kurze Austausch hat schon tatsächlich ausgereicht für die Infektion.
Ja, lassen wir so stehen.
Deshalb ja Mindestabstand, ne? Dann kann man keine mehr Salz fragen.
Abstand halten. Genau. Und bloß nicht nach Salz fragen lassen.
Nee, auf keinen Fall. Ne? Also Pfeffer okay, aber Salz keinesfalls.
Nein, weil das ist jetzt unabhängig jetzt von den Großunternehmen und von der kommenden Wirtschaftskrise, von der wir gerade eben gesprochen haben. Das ist jetzt sehr akut jetzt hier im kleinen Rahmen, weil gerade eben so die Gastronomie, die ist da momentan sowas von extrem von betroffen. Und gerade die Gastronomie ist es auch, die jetzt oft gar nicht die finanziellen Rücklagen hat, sowas länger durchzustehen. Und da denke ich mal, gar nicht so. Da denke ich mal, dass jetzt, dass das wahrscheinlich nach Ostern, ich würde mir freuen, würde ich mich ja, wenn es vor Ostern schon wäre, aber wahrscheinlich wird es nach Ostern kommen, dass selektiv halt das so ein bisschen aufgelockert wird.
Genau. Also, als ich dich eben unterbrochen habe, ganz kurz, Lukas, jetzt, sonst vergesse ich es nämlich, jetzt behalt du es für dich oder mach dir eine Notiz.
Alle müssen die Fäden in der Hand halten.
Richtig. Als ich dich unterbrochen habe, eben, Jens, wollte ich tatsächlich genau das sagen. Ich glaube, Wieler heißt er, glaube ich, ne, der Chef da vom RKI. Gerade heute, also am 4.4., hat er auch gesagt, dass irgendwie die Fallzahlen zurückgehen, beziehungsweise die Kurve sich langsam abflacht und dass das ja eine positive Nachricht ist. Natürlich noch kein Grund, jetzt irgendwie was wieder aufzuheben oder so. Aber ich schätze es auch so ein und das lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster mit breiter Brust. Ich habe schon vor 3-4 Wochen gesagt, dass ich vermute, dass es nach Ostern sich wieder beruhigen wird. Und das ist auch nach wie vor meine Hoffnung. Das ist auch die Hoffnung meines Lieblingsgrills, zu dem ich einmal die Woche gehe und mit dem habe ich auch eine Wette laufen, was das Thema Ostern angeht. Also hoffe ich auch deswegen Na, eigentlich kann er die Wette gewinnen, dann kriegt er, ist ja auch egal. Jedenfalls glaube ich auch viel länger als über Ostern hinaus. Vor Ostern, Jens, das kannst du dir abschwingen, da bin ich mir relativ sicher. Aber nach Ostern glaube ich tatsächlich, dass es Schritt für Schritt punktuell gelockert wird, dass dann vielleicht auch endlich mal versucht wird, ganz aktiv und wirklich sinnvoll auch die Hochrisikogruppen zu schützen, sprich insbesondere die alten und erkrankten Menschen.
Genau.
Da ist nämlich meiner Meinung nach insgesamt viel zu wenig passiert, insbesondere wenn man Pflegeheime und so weiter, es ist ja desaströs. Also das ist ein Mikrokosmos, der meiner Meinung noch mal viel katastrophaler ist als die Weltlage. So würde ich es tatsächlich formulieren. Da
hat ein ausgezeichneter Journalist vor kurzem noch einen Artikel drüber geschrieben, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte.
Ja, kennt wahrscheinlich keine Sau, den Typen. Von daher.
Ja. Also ich glaube auch, dass es zu Lockerungen kommen wird, aber dass es jetzt wirklich alles so weitergeht wie vorher, ich glaube, das ist eine Illusion, weil ich denke mal, so Sachen wie Tourismus, Flugverkehr etc., das wird noch auf längere Zeit eingeschränkt sein und auch die Möglichkeit, einfach in andere Länder zu kommen, weil die Nationalstaaten einfach erstmal die Kontrolle behalten wollen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass das Ganze wirklich tatsächlich noch sich mindestens ein Jahr ziehen könnte. Weil so lange wird es wahrscheinlich dauern, bis ein Impfstoff parat ist. Und selbst wenn wir Medikamente finden, mit denen wir das behandeln können, das verschwächt ja nur den Krankheitsverlauf und macht, dass man es wahrscheinlich eher überlebt. Das senkt ja nicht die Virulenz. Das heißt, man steckt sich trotzdem an, kann dann vielleicht behandelt werden. Aber dass jetzt wirklich jetzt in ein paar Wochen wieder alles back to normal ist, das glaube ich nicht. Und wir müssen da, glaube ich, wirklich hoffen auf, ich sage jetzt mal, ein Wunder aus der Biotechnologie. Vielleicht kurz über Impfstoffe. Teilweise dauert die Entwicklung von Impfstoffen 20 Jahre. Also, dass wir jetzt einen Impfstoff innerhalb von einem Jahr aus dem Boden stampfen, das ist schon eine Sache, die man wahrscheinlich 1995 noch nicht hätte machen können. Da ist die Biotechnologie schon sehr, sehr nice und sehr weit entwickelt. Und ja, wir können wirklich nur darauf hoffen, dass die Leute ihren Job gut machen und dass wir das möglichst schnell bekommen.
Ja, ich stelle dann auch nochmal eine steile These auf und sage, ich vermute, dass nach Ostern sich nicht nur schrittweise die Sachen wieder normalisieren werden, beziehungsweise von der Bundesregierung normalisiert werden, sondern dass spätestens dann die mediale Berichterstattung nach und nach zurückgefahren wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird das Thema Corona möglicherweise noch ein, zwei Jahre eine Rolle spielen, aber keine, die für fette Headlines sorgt. Und dann wird das Interesse auch in der Bevölkerung nachlassen.
Naja.
Warte mal ab. Ich habe es jetzt ganz bewusst als steile These formuliert und das ist ja auch noch dokumentiert durch unser Audio. Mal gucken, sprechen wir uns in einem halben Jahr wieder.
Wir sprechen uns in einem Jahr nochmal.
Ja, genau. Ja,
es werden andere Aspekte sein. Also beispielsweise jetzt hier gerade auch der wirtschaftliche Aspekt, der wird zunehmen.
Oder die Auswirkungen auf dritte Weltländer. Ich meine, wissen wir überhaupt nicht, was da im Moment abgeht. Da wird nicht getestet, da weiß man nicht, was los ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in ein, zwei Monaten Schreckensmeldungen kommen aus dritte Weltländern, die natürlich gesundheitlich Probleme haben. Aber auch was nicht beachtet wird, ist erstmal die Versorgung mit Lebensmitteln. Die bricht ja gerade auch zusammen, weil die globalen Warenströme einfach unterbrochen werden. Das heißt, viele arme Länder, die gar nicht so die eigene Lebensmittelversorgung haben, die werden Probleme bekommen. Und zweitens natürlich noch das Problem mit Medikamenten, was wir auch haben bei uns hier, dass die meisten Medikamente in China und Indien hergestellt werden, die ja im Moment ihre Produktion extrem heruntergefahren haben. Sprich, es kann wahrscheinlich in einigen Monaten noch zu Engpässen bei Medikamenten wie zum Beispiel Antibiotika kommen. Und was davon die Auswirkungen sind, das will ich mir auch noch nicht ausmalen. Das kann durchaus dramatisch sein in manchen Aspekten.
Ja, also Pulverfässer haben wir genügend. Ich meine, wir müssen nur gucken wir nur in Richtung Griechenland zu den Flüchtlingen, die da eingepfercht sind.
Ja.
Also ich meine,
zum Beispiel.
Das ist natürlich ein Hotspot. Krasser kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Und von daher,
das ist schlimm, aber schau mal in afrikanische Städte.
Ja, natürlich,
die
logisch.
20 also, Millionen Menschen haben, die auf engstem Raum zusammenleben und auch komplett ohne Gesundheitsversorgung. Also jetzt nicht, dass die Flüchtlinge das weniger Problem werden, aber allein von der Anzahl an Menschen gibt es da Orte, die ich als deutlich gefährdeter sehe.
Ja. Also meine steile These bezog sich auch wirklich auf im Wesentlichen auf Deutschland. Ne? Dass wir weltweit noch lange mit diesem Problem zu kämpfen haben werden und insbesondere Länder, afrikanische Länder oder eben auch Hotspots wie jetzt zum Beispiel die
USA.
Die USA.
Dritte Weltländer wie die USA, ja.
First Hotspot sozusagen. Da wird noch einiges kommen, das glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite, ich glaube nach wie vor nicht, dass uns dieser Virus alle dahin raffen wird. Aber es will aber ich auch nicht. Ja, ich glaube trotzdem, dass es insgesamt weniger sein werden, als vermutet wird. Ich meine, als du dein Video gemacht hast, Lukas, das war, glaube ich, das war, glaube ich, irgendwie am 20. Februar oder irgendwie sowas. Da hast du, glaube ich, in deinem Video, das verlinke ich übrigens auch nochmal, damit sich das die Leute auch angucken können. Das ist ein sehr gutes Video für mein Empfinden. Aber ich bin schon darüber gestolpert, dass du damals, also vor jetzt mittlerweile 6 Wochen, gesagt hast, ja, pass mal auf, in 2 Wochen geht das los mit der exponentiellen Kurve und dann werden wir uns noch wundern. Und jetzt 6 Wochen danach frage ich mich so, wann geht's denn jetzt wirklich los?
Ja, ich bin positiv überrascht, dass das so ist. Und auch das deutsche Gesundheitssystem hat ja doch Kapazitäten ausgebaut. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass der Lockdown so schnell kommt. Ich bin wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Aber dass die exponentielle der Verlauf weiterhin so geht, sehen wir ja jetzt an Ländern wie der USA, von Dritte Weltländern gar nicht zu sprechen. Also ich glaube nicht, also dass da wirklich das Gesundheitssystem in Deutschland komplett kollabiert, wie man es vielleicht vor ein paar Wochen noch gedacht hätte, glaube ich inzwischen schon fast nicht mehr dran, dass es stattfinden wird. Aber auf globaler Ebene sehe ich das immer noch völlig gegeben.
Darf ich mal zynisch sein?
Nein, ja, bitte. Doch, mach mal ruhig.
Ich sehe das einmal noch. Ich sehe das Problem so für Drittweltländer, vor allen Dingen für die Ärmsten davon, sehe ich persönlich jetzt gar nicht als so groß an, aus dem ganz einfachen Grund, weil du da relativ wenig Leute aus der Risikogruppe hast.
Naja, also ja, du hast wenig junge Leute. Du hast
die Lebenserwartung ist ohnehin so gering.
Ja, du hast wenig Leute, die ein gutes Immunsystem haben aufgrund von Umweltgiften, HIV, ein ganz großes Thema. Eine Freundin von mir hat in Afrika als Krankenschwester gearbeitet in einem sehr armen Land und sie wurde jetzt zurückgeflogen und sie hat auch gesagt, da haben 30% der Leute HIV unbehandelt. Also wie sich
stimmt in Südafrika ganz schnell, dann ist das so, das ist richtig.
Auf so Menschen auswirkt, das ist auch die Frage.
Ja,
und
ich denke,
selbst wenn man jung und gesund ist, kann man durchaus Probleme kriegen.
Ja, also ich ja gut, wenn man jung und gesund ist, da möchte ich aber nicht so gerne mitgehen, weil es gibt natürlich dann hin und wieder mal Fälle von jungen Menschen, teilweise sogar Jugendlichen. Es gab da diesen ominösen 18-Jährigen, der gestorben ist an Corona. Das ist natürlich so pädagogisch wertvoll sozusagen, um den jungen Leuten zu sagen, Achtung, euch kann es auch treffen, aber das ist meiner Meinung nach wirklich vernachlässigbar. Also
ja, mein Gott, das ist angewandte Statistik, wenn du jetzt sagst, es gibt...
Nee, das ist angewandtes Medienverhalten.
Nein, das ist angewandtes, ja, okay, weil die Leute mit Statistik nicht umgehen können. Wenn die Zahlen aus China beispielsweise sagen, 0,03% ist die Letalität, richtig gesagt, in dieser Altersgruppe, dann sind das halt 2-3 Fälle. Ja, na gut, und irgendeiner muss dann halt sterben, ist schon klar. Hm. Und dass die Medien sich darauf stürzen, ist klar. Also die Chance ist ja nicht gleich null. In meinem Artikel hatte ich mal geschrieben, das ist russisch Roulette wie mit einem Revolver, der 10.000... Der 10.000, wie heißt das beim
Revolver? Patron.
Nein, eben kein Patron.
Achso, 10.000
Leerkammern. Leerkammern. Ja. 10.000 Kammern hat, wo nur eine einzige Patrone drin ist.
Ja.
Also es ist überschaubar.
Ja, also was ich tatsächlich bedenklicher finde, ist das, was Luca jetzt gerade gesagt hat, auf die afrikanische Bevölkerung bezogen oder viele afrikanische Bevölkerung. Du hast ja recht, Jens, also die Lebenserwartung ist da tatsächlich häufig deutlich geringer. Statistiken müsste man dann vielleicht mal rauskramen, wenn du da noch welche hast, dann gerne her damit. Aber auf der anderen Seite stimmt natürlich auch, was Luca sagt, dass die Immunsysteme häufig eben deutlich schwächer ausgeprägt sind als bei uns. Und wenn man das natürlich, das eine gegen das andere aufrechnet, dann hat man natürlich auch wieder einen großen Risikofaktor auch in solchen Ländern.
Andererseits auch mal zynisch, du hast ja so viele Todesfälle, hast du durch andere Krankheiten dort, also ich glaube rein statistisch gesehen wird das da kaum irgendwie großartig zu Gewicht schlagen. Also
ich glaube, das kann man deutlich messen, gehe ich mal von aus.
Ja. Naja. Das glaube ich nicht, aber egal.
Gut, dass wir zum Ende jetzt uns noch sehr klein sind.
Aber
vielleicht sprechen wir uns einfach in ein paar Monaten nochmal wieder, wenn wir vielleicht die Horrormeldungen dann bekommen oder auch nicht.
Sehr, also widersprechen würde ich euch nicht widersprechen, sondern wieder miteinander sprechen. Würde ich euch sehr gerne tatsächlich in, sagen wir mal, 2-3 Monaten oder so. Und dann vielleicht nochmal Tabula Rasa machen und nochmal von vorne an das Thema rangehen. Und wir haben natürlich jetzt auch Das weiß ich jetzt schon. Wir werden natürlich Kommentare kriegen, dass wir dieses Thema und jenes Thema und das nicht behandelt haben und die Einschränkung der Bürgerrechte viel zu stiefmütterlich behandelt haben und die Opposition und die Rolle der Opposition und so weiter. Es gibt natürlich 100 Themen, über die man sprechen könnte.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Richtig, sehr schön, herzlichen Dank, Luca. Wir möchten also betonen, dass dieser Podcast, der jetzt auch schon ein bisschen länger dauert, keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hat, dass wir unser Bestes gegeben haben und hoffentlich unterschiedliche Aspekte beleuchten konnten, die biologischen, die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen, sogar noch ein bisschen die medialen und die politischen. Und in diesem Sinne, ja, ich habe mein Pulver verschossen. Wenn ihr jetzt noch was habt, dann lehne ich mich nochmal zurück und lasse euch nochmal. Ansonsten kommen wir, glaube ich, langsam zum Schluss. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Für diesen Moment.
Ich wollte vielleicht nochmal was Positives sagen. Also,
oh ja.
Wie gesagt, es wird nicht das Ende der Welt sein. Die meisten von uns werden durch die Krise durchkommen. Es wird schwierig werden für viele, aber ich denke mal, dass wir das irgendwie zusammen gewuppt kriegen. Und es hätte deutlich schlimmer sein können, wirklich.
Ja, also wir haben vorhin über die Pest gesprochen, ne?
Ja, ich meine, sagen wir mal, es würden einfach 10-mal so viele Leute dran sterben oder es würde sich deutlich schneller ausbreiten. Oder es würden, was ich persönlich viel schlimmer fände, ist, wenn es nicht spezifisch die alten Menschen treffen, sondern sagen wir mal, wir haben eine Krankheit, die wirklich nur Kinder tötet. Hm. Also das, wenn ich nur daran denken muss, läuft mir schon ein Schauer über den Rücken. Also es hätte wirklich deutlich schlimmer kommen können und wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen und zusammenarbeiten. Und da ist auch zum Beispiel internationale Solidarität total wichtig. Und genau diese Sachen müssen wir jetzt einfach machen und leben und es nicht nur beim Händeklatschen belassen, sondern auch wirklich dann auch Dinge in die Hand nehmen und uns gegenseitig helfen.
Ja, bei der internationalen Solidarität fallen mir jetzt die Wirtschaftssanktionen ein, die trotz aller Krise nicht rückgängig gemacht werden oder eingefroren werden zumindest. So gesehen muss ich deinen Optimismus schon wieder ein bisschen relativieren, aber trotzdem, ja, lass uns zusammenhalten.
Du lass doch mal mit einer positiven Message rausgehen.
Ja, ich wollte ja sagen, lass uns zusammenhalten.
Du musst wieder alles hier mies reden.
Lass uns enger zusammenrücken. Nee, ist auch scheiße, ne?
Enger zusammenrücken geht nicht.
Ja.
Geiste, genau.
Genau, also
deswegen Social Distancing ist auch gar nicht das Wort. Physical Distancing müsste das Wort sein.
Physical Distancing, genau. Social Distancing geht im Zeitalter von Facebook sowieso nicht, weil man sich da gegenseitig so dermaßen oft an die Beine pisst. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Also keine Frage. Okay, es hat mir großen Spaß gemacht. Das war wirklich eine schöne Runde. Und ich bedanke mich bei euch beiden und ja, ich schlage tatsächlich vor, dass wir uns in spätestens 3 Monaten nochmal treffen und mal gucken, was wir dann gelernt haben und wo wir uns womöglich auch eines Besseren belehren lassen müssen, insbesondere bei negativen Aussichten, die sich dann vielleicht nicht bewahrheiten. Jetzt versuche ich also auch nochmal ein bisschen positiv ranzugehen. Es wäre ja schön und der Wissenschaftler lässt sich ja sowieso mit dem größten Vergnügen gerne widerlegen, wenn die Gründe dann nachvollziehbar sind, richtig?
Absolut, absolut. Wie gesagt, die Hypothesen, die ich aufstelle, ich sage gerne dazu, ich will nicht, dass sie eintreten, aber was man will und was wird, da ist ja sehr oft doch ein sehr großer Unterschied zwischen.
In der Tat. Ja, das war ein prägnantes Schlusswort. In diesem Sinne, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Kommentiert lustig, ihr könnt uns übrigens auch spenden, haben wir auch nichts dagegen. Kommentiert genau, fleißig.
Gibst du meine Kontonummer noch durch?
Ich müsste sie raussuchen. ich muss in den Keller gehen. Ich weiß es jetzt nicht. Euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und ein schönes Osterfest, so oder so.
Ja, danke, ebenso.
Absolut.
Super, bis dahin. Tschüss.